Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, guten Tag, wann und wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen EKG-Podcast-Ausgabe. Und mit mir am virtuellen Tisch sitzt der charmante, intelligente, gut aussehende und heute kann ich ihn auch live sehen, gut angezogene Christian. Hallo.
Dankeschön, Dankeschön. Ich mag den Pullover auch sehr gern, aber der gehört mir.
Das erklärt auch die Handbremse so langsam. Und ich freue mich sehr auf die charmante, intelligente, gut aussehende und immer zu Späßen aufgelegte Nadine. Hallo.
Hallo Carsten. Hallo Chris.
Wir wollen nicht sagen, dass sie weniger gut angezogen ist, aber die Handbremse ist für die Stammhörer mit Sicherheit mindestens seit den Shownotes aus den Weihnachtsfolgen bekannt. Ich habe tatsächlich lange gebraucht, das zu verstehen, auch, dass ein Laptop auf dem Schoß ist. Aber das sind Themen, die wir heute nicht besprechen. Da guckt er, da kann er sich gar nicht dran erinnern.
Nee, mit dem Laptop, ich wusste das halt auch nicht, Carsten. Und bis mich irgendwann mal eine Kollegin darauf aufmerksam macht, ich denke so, Laptop? Hä? Und dann meint sie, ja, auf dem Schoß. Und da ist mir das erste Mal auch, deswegen, mein Wissen ist nicht von vornherein immer vorhanden.
Aber es ergänzt sich und heute erweitern wir es um eine schöne Thematik. Nadine hat uns einen bunten Blumenstrauß mitgebracht. Sie stellt sich gleich auch mal selber vor. Ich kann nur so viel sagen, ich schätze sie sehr. Sie ist hochintelligent, hoch engagiert, ist immer sehr gerne gesehen, macht ganz viele Sachen auch bei uns in der Fachgesellschaft. Und eine dieser wundervollen Themen ist die tiergestützte Intervention oder auch Therapie. Da wird sie vielleicht gleich was zu sagen. Aber Nadine, stell dich den Hörenden erstmal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du so?
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Nadine Wevering. Ich lebe seit 2 Jahren in Berlin, war davor lange in NRW in Münster tätig. Genau, ich arbeite seit 2010 auf Intensivstationen, zwischenzeitlich auch im Leasing, jetzt wieder fest und habe den Kurs A&I gemacht. Habe ein Bachelorstudium gemacht in Social Management und bin jetzt gerade aktuell im Masterstudiengang 1P an der Akon Hochschule hier in Berlin.
Da werden wir uns ja vielleicht dann auch nochmal sehen und auf eine andere Art kennenlernen.
Ja. Genau.
Und du bist bei uns in der Deutschen Gesellschaft Internistische Intensiv- und Notfallmedizin sehr engagiert. Seit wann bist du eigentlich dabei? Das ist auch schon sehr lange.
Ja, muss ich gerade selber nachgucken, weil ich gedacht habe, diese Frage kommt. Ich bin seit dem, jetzt kommt es, 2.2.2022 dabei. Das kann man sich doch gut merken.
Das kann man sich wirklich gut merken. Und was war der Grund nochmal, dass du bei uns mitgemacht hast?
Der Grund war, dass ich über eine ganz andere Anfrage den Tobi Ochmann und auch den Tobias Wittler kennengelernt habe. Und die beiden waren der Meinung, dass ich mal in die Fachgesellschaft einsteigen sollte. Ja, und das habe ich gemacht.
Siehst du, Christian, nicht alle sind wegen mir hier, sondern auch, und es zieht sich wie ein roter Faden durch, irgendwie ist immer ein Tobias beteiligt.
Ja, ja, du meinst jetzt bei der DGIN, genau. Oder was? Ja, ja, nee, genau. Aber ihr hängt doch alle zusammen. Von daher ist es völlig egal, ob Tobi oder du.
Und wir haben jetzt das Thema tiergestützte Intervention, das ist ja etwas, was dich schon etwas länger begleitet, aber hol uns doch nochmal ab. Wie bist du auf das Thema gekommen und wie hast du oder gerne auch wir das weiterentwickelt? Was war eigentlich so der Startpunkt?
Also der Startpunkt war, es trafen 2 Dinge aufeinander. Zum einen hatte ich in der Klinik damals eine Patientin, eine junge Patientin mit einem Ewing-Sarkom. Das ist ein sehr bösartiger Knochentumor, der vor allem Kinder und Jugendliche betrifft. Und sie war betroffen, und zwar schwerst betroffen. Und sie war zum damaligen Zeitpunkt 25 Jahre alt, hatte schon einen Teil der Lunge raus, einen großen Teil der Lunge, also die komplette linke und einen Teil der rechten Lunge. Sie war beatmet und es war total schwer, an sie ranzukommen. Die Familie und sie selber, die haben alle das unvermeidbare Thema Tod vermieden, konnten irgendwie nicht drauf eingehen, wollten sich damit auch nicht beschäftigen. Und ich habe mit der Patientin über ihr Handy kommuniziert. Also sprich, sie hat mir quasi immer aufgeschrieben, wenn sie was wollte. Und im Bildschirmschoner hatte sie damals ein Bild von so einem kleinen Hund. Und dann habe ich sie gefragt, wer das ist. Und da ist sie so richtig schön aufgeblüht und hat mir das dann erzählt. Und also eingetippt ins Handy und da habe ich gedacht, boah, wow, da müssen wir doch jetzt irgendwas machen. Und dann habe ich auch mit der Mutter gesprochen, ob es möglich ist, diesen Hund irgendwie nach draußen Richtung Klinik zu bekommen. Also für uns war damals klar, das geht nicht auf Station, aber irgendwie nach draußen. Und die Mutter hat gesagt, ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Der Hund ist das gewohnt, dass er Auto fährt. Und genau, das haben wir dann gemacht. Die Patientin hatte, das muss ich noch dazu sagen, große Angst, dass sie diesen Hund niemals wieder sieht, weil der Hund war schon sehr, sehr alt. Und die Patientin sehr, sehr krank. Und sie hat nicht mehr damit gerechnet, dass sie diese Klinik verlässt lebend. Und dann haben wir das gemacht. Und dann haben wir einen Termin vereinbart mit der Mutter und der Schwester. Die beiden haben dann den Hund gebracht. Und wir sind mit der Patientin runtergefahren. Und schon allein die Momente davor, die waren so beeindruckend. Die Patientin, man hat sie selten so freudig gesehen. Die hat sich wirklich richtig gefreut. Die hat sich die Fingernägel lackiert. Die hat sich geschminkt. Die hat sich die Haare gemacht. Das war alles vorher gar nicht mehr möglich. Die hat sich mobilisieren lassen. Wir sind mit dem Rollstuhl runtergefahren und einer Beatmung. Das war vorher auch alles gar nicht möglich. Und ja, und dann haben wir dieses Treffen stattfinden lassen. Und das war einfach super. Das war so schön. Und zwar wirklich für alle Beteiligten. Das war ein ganz besonderer Moment für diese Patientin. Das hat sie mir auch nachher noch in einer E-Mail geschrieben, wie wichtig dieser Moment für sie war. Aber der Moment war auch total wichtig für die Schwester und die Mutter, weil die einfach endlich mal wieder dieses Gefühl hatten, aktiv, ich kann wirklich was für meine Tochter tun oder eben für die Schwester. Weil sonst standen die natürlich als Angehörige sehr hilflos dieser Situation gegenüber mit der Prognose Tod halt quasi. Dass die Patientin, die wird das nicht überleben, das war klar.
Wie lange ist das her?
Das ist so 3 Jahre oder so her.
Und lass mich da nochmal drauf eingehen, was hat dich dann dazu gebracht, das als Thema für dich zu entdecken und nach vorne zu tragen? Wir gehen da ja gleich vielleicht nochmal drauf ein, weil wer so ein bisschen jetzt guckt, vielleicht auch auf LinkedIn oder dich schon mal gesehen hat, du hältst Vorträge, du stehst für Frühmobilisation, du stehst für ECMO. Du hast studiert, bist trotzdem noch ganz normal im Schichtsystem unterwegs, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Du wirst richtig in Richtung ANP gehen, also die Brücke in die Praxis und die Praxisbrücke in die Wissenschaft. Ich kenne Bilder von dir im Hubschrauber, du bist also auch technikaffin an der Stelle. Und jetzt kommt das Thema Hund, Tier und packt dich so derartig, dass du sagst, da müssen wir was machen. Also ich versuche es nochmal aus dir rauszukitzeln. Was fasziniert dich so daran, dass das jetzt das Thema ist und nicht ECMO, High-End-Medizin, Hubschrauber, Lampen, Leuchten, Alarme, Rettung.
Ach, das eine schließt das andere ja gar nicht aus.
Ja, ne? Gut, ist auch ja super.
Genau, also wir können ja auch einen Hund und eine ECMO zusammenbringen, beziehungsweise den ECMO-Patienten. Ja, ich finde es einfach so toll, weil wir, glaube ich, etwas durch so eine tiergestützte Intervention schaffen, was Medikamente nicht schaffen. Also kein Medikament bekommt es hin, dass Patienten sich so freuen, dass sie plötzlich hoch motiviert sind, dass die Stimmung so verbessert wird und das ist einfach nur in großen Anführungsstrichen durch den Kontakt zu einem Tier. Und das ist einem wirklich, wirklich schön mit anzusehen.
Und was ist jetzt dein Fahrplan? Also was hast du dir damals überlegt? Was hast du so auf den Weg gebracht und in welche Richtung geht das jetzt? Weil wir können ja nicht einfach sagen, so, wir haben eine positive Erfahrung, ein Hund hat am Fenster geguckt und der nächste Schritt ist, wir nehmen ihn mit auf Intensivstation.
Nee, genau. Also ich habe ja damals mit diesem Treffen mit dieser jungen Patientin, haben wir auch Bilder gemacht. Da war sie auch selber mit einverstanden, hat mir die auch geschickt. So, und dann kam es, dass Tobi und du, ihr habt mich damals für einen Vortrag angefragt, beziehungsweise ihr habt in der Runde gefragt, hat eigentlich irgendjemand sowas wie eine tiergestützte Intervention mal gemacht? Hat jemand Bilder oder eine Geschichte? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte eine Geschichte. Und dann meintet ihr so, naja, herzlichen Glückwunsch, dann hast du jetzt auch einen Vortrag. Ja, und da habe ich mich das erste Mal damit befasst, auch mal geschaut, okay, was gibt es eigentlich an wissenschaftlichen Artikeln dazu, was gibt es an Forschung dazu, was macht eigentlich der Rest der Welt dazu? Ja, und dann habe ich meinen ersten Vortrag gehalten, das war damals für die DGIN und da kam jemand direkt nach dem Vortrag auf mich zu und hat gesagt, hey, das war total super, hast du vielleicht Lust, das auch bei uns zu machen? Und dann habe ich gesagt, klar, wer seid ihr denn? Ja, das waren dann die Bremer Intensivtage, das war dann, ne, auch schon mal eine große Nummer. Und das habe ich dann da auch gemacht. Auf den Bremer Intensivtagen hatte ich dann den Vortrag und noch auf kleineren Kongressen. Und auf jeden Fall, als ich dann in Bremen war, kamen 2 pflegerische Kolleginnen auf mich zu, beziehungsweise haben mir nachher noch einen Brief geschrieben, dass sie das ganz toll fanden und dass sie das gerne in ihrer Klinik machen möchten und ob ich die unterstützen würde. Und das habe ich dann gemacht. Wir haben uns zusammengetan. Die haben ein Konzept geschrieben. Ich habe so ein bisschen versucht zu unterstützen, wo ich kann. Und nach einem Jahr ist diese Klinik in Freiburg meines Wissens nach die erste Klinik gewesen, die offiziell an den Start geht mit einem Hund in der tiergestützten Intervention auf der Intensivstation.
Und es war ja nicht nur der Vortrag, du hattest ja eine ganze Session, Kinder, Tiere und Sensationen hieß sie, glaube ich. Und wir hatten die bezaubernde Maria Brauchle da mit Kinder als Angehörige. Ich weiß gar nicht, was das Sensationsthema war, ist auch egal an der Stelle. Und zu der Zeit bist du ja Kongresspräsidentin gewesen, das muss man an der Stelle auch nochmal sagen. Also gleichwertig pflegerisch, nicht für den pflegerischen Teil, und du durftest dir dadurch natürlich auch eine Session wünschen. Und die Fachgesellschaft unterstützt dich dabei ja jetzt auch, und das ist jetzt nicht der Werbeblock, sondern jetzt alle bitteschön nicht abschalten, aber so eine Idee auf den Weg zu bringen und zu sagen, wir verändern jetzt die Praxis, haben wir uns ja einen Fahrplan überlegt und hatten verschiedene Meilensteine. Was war so der erste, der dir noch in Erinnerung geblieben ist, wo wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt in eine bestimmte Richtung?
Also ich glaube, so ein großer Meilenstein war zum einen, dass wir uns so ein bisschen zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir wollen da jetzt irgendwie was zu entwickeln, was wir veröffentlichen können, ein Paper. Und unterstützend von der ärztlichen Seite kam noch Uwe Janssens dazu, der auch ein starker Befürworter ist, aber auch Matthias Kochanik, der ja im Moment der Chef quasi der DGIN ist. Das heißt, wir hatten interprofessionell eigentlich einen Mensch mit einem hohen Engagement zu diesem Thema.
Und dadurch dann auch die Unterstützung, weil ich sage jetzt mal, sich zusammenzusetzen, Paper zu schreiben, das klingt jetzt erstmal relativ, naja, was ist denn das? Das ist sehr aufwendig, es war sehr viel Arbeit von dir. Es braucht einen Antrag in den Vorstand hinein, es braucht eine Genehmigung, es hängen natürlich auch Gelder da dran, weil so ein Artikel, wenn der dann Open Access ist, wir packen euch in die Shownotes, muss die Fachgesellschaft bezahlen, das ist eigentlich auch ein Irrsinn in der Wissenschaft in Deutschland, aber es ist leider so. Und aus diesem Positionspapier, ich glaube, du hast auch einen Hygieniker noch mit dazu geholt, ne?
Ja.
Genau. Wer war das denn?
Das war der Professor Sebastian Schulz-Stübner. Den habe ich damals, beziehungsweise seine Arbeit habe ich gelesen. Ich habe einen Artikel von ihm gelesen, der hat sich mit diesem Thema beschäftigt, und der ist Anästhesist, ich glaube auch in Freiburg, und ist auf jeden Fall auch Leiter des Hygieneamtes dort. Und genau, ich habe seinen Artikel, wie gesagt, gelesen. Ich wusste, er hat sich damit beschäftigt, habe ihn einfach auf einen kurzen Dienstweg eine Mail geschrieben, ob er vielleicht Interesse hat, uns zu unterstützen, habe kurz geschildert, was wir so vorhaben. Und ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde kam zurück, auf jeden Fall bin ich dabei. Also sehr unkompliziert, ja.
Und das Positionspapier ist ja jetzt veröffentlicht. Ist damit dann jetzt Schluss, was diesen Weg anbelangt? Oder wie geht's da für dich weiter?
Nee, auf keinen Fall. Also es ist ja so, man hat den Eindruck, dass das Thema tiergestützte Intervention irgendwie jetzt so richtig in Fahrt kommt. Andere Fachgesellschaften beschäftigen sich da auch mit. Wünschenswert wäre natürlich, wenn man perspektivisch irgendwann gemeinsam an einer S1-Leitlinie zu diesem Thema arbeiten würde. Und ebenso wünschenswert ist, dass es weiterhin Menschen gibt, die dazu publizieren, die dazu weiterhin Forschung machen und die dazu auch einfach auf Kongressen auftreten und das Thema so ein bisschen in die Kongresswelt, in die Medienwelt bringt. Oder in die Medizinwelt. So.
Genau, und Leitlinie haben wir vor Augen, das wollen wir machen, auch, also wenn du möchtest, mit dir zusammen natürlich, aber das wird unterstützt, und jetzt hast du es gesagt, man braucht dafür Publikationen, und das ist natürlich der Aufruf, vernetzt euch mit Nadine, macht eure Facharbeit über solche Sachen, publiziert die Bachelor-, die Masterthesis, und vor allen Dingen, wenn wir über ein S1-Niveau hinaus wollen, dann brauchen wir halt auch Interventionsstudien, Kohortenstudien und so weiter. Und das wäre dann schon so meine nächste Frage. Du hast gesagt, du studierst jetzt den Master. Wird das dein Thema oder eins aus dem anderen Blumenstrauß?
Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt.
Warum denn nicht?
Es ist natürlich schwer, weil es zu diesem wirklich sehr schönen Thema recht wenig Evidenz gibt. Also es gibt keine qualitativ wirklich hochwertigen Studien. Es gibt meines Wissens nach eine RCT aus dem Jahre 2007, und ansonsten sind es eher so Single-Center-Studien, Fallberichte etc., die wichtig sind und toll sind, aber es fehlt so ein bisschen noch die Evidenz. Allerdings habe ich natürlich ein großes Interesse an diesem Thema. Ich muss mal schauen. Ich muss mal wahrscheinlich mit meinem Arbeitgeber sprechen und auch mal in mich gehen, ob ich aus dem anderen Blumenstrauß was machen möchte oder zu diesem Thema.
Was ist denn der andere Blumenstrauß, der dich so rumtreibt? Also lass uns mal kurz abbiegen. Was machst du denn sonst noch so?
Also ein großes Thema ist die Frühmobilisation an der ECMO. Mhm. Das ist so mein zweites Steckenpferd, wofür ich brenne.
Und jetzt hast du auch noch Gendermedizin für dich entdeckt?
Genau, die Gendermedizin habe ich auch für mich entdeckt. Die haben wir neu gegründet. Bei uns in der DGIN gibt es jetzt die AG Genderspezifische Intensiv- und Notfallmedizin, heißt sie, glaube ich. Für alle, die dies interessiert. Wir freuen uns über Mitglieder.
Und was besprechen wir da so?
Ja, das müssen wir mal schauen. Ne? Wir sind ja noch ganz in den Anfängen. Wir hatten jetzt eine Sitzung zusammen. Was wir halt vorhaben, ist einmal auch ein Positionspapier zu entwickeln, einmal sich den Forschungsstand anzuschauen, wo sind wir eigentlich, was gibt es denn schon an Forschung, wo sind Lücken, wo müssen wir noch ran. Was ganz spannend ist, ist, dass wir, also Cam Garcia und ich machen den Vorsitz und wir kriegen beide relativ viele Anfragen gerade, ganz unterschiedlicher Natur. Beispielsweise in der letzten Woche von einer Ausbildungsstätte für, wie heißen die jetzt, NotfallsanitäterInnen?
Ja.
Genau. Und da war auch die Nachfrage, ob wir da vielleicht mal so 2-3 Stunden zur genderspezifischen Versorgung machen können. Mhm. Was natürlich irgendwie ganz spannend ist.
Der Herzinfarkt der Frau ist ein anderer als der Herzinfarkt des Mannes.
Korrekt.
Und jetzt kommt Chris ins Spiel. Das Delir ist bei Männern und Frauen auch anders.
Du, das wundert mich nicht.
Warum?
Warum komme ich ins Spiel?
Weil du dich mit Delir auskennst.
Ach so, aber gut. Das, naja. Mhm. Schon mal gehört.
Ja, ist klar.
Frauen werden auch häufig schlechter beatmet. Mit zu viel Tidalvolumina.
Die werden insgesamt auch viel weniger reanimiert.
Ja.
Weil,
und später, wenn überhaupt.
Ja, mhm. Genau.
Und kriegen andere medikamentöse Therapien.
Ach hey, alles anders.
Weil man Angst hat. So. Und ganz vieles unerforscht im Hormonhaushalt. Ne? Die Frau ist ja bis zur Menopause vor vielen Sachen geschützt. Und dann geht's los. Und irgendwie ist das auch nicht erforscht.
Korrekt.
Plus, dass die Anatomiebücher die Frau auch immer ausgespart haben.
Naja, die ganzen Dummies, ne? Die ganzen Reha-Puppen sind immer alle männlich.
Der mischkosternährte mitteleuropäische Crash-Test-Dummy ist halt auch keine Frau.
Richtig.
Deswegen gibt es mehr Unfalltote bei den Frauen.
Das weiß ich nicht.
Ja, ja, weil der natürlich ein ganz anderes Gewicht hat, ein ganz anderer Körperbau und so. Frauen kommen bei Autounfällen häufiger ums Leben, weil man natürlich nur bei männlichen Puppen testet. Das Auto ist für den Mann gebaut. Von Mann für den Mann.
Das stimmt gar nicht.
Ach so, welches denn nicht?
Das Auto vom Mann für den Mann gebaut ist. Wir sind jetzt weit am Abschweifen, unnützes Wissen, aber es macht mir Spaß. Also,
ich weiß.
In Ladenburg, in der Nähe von Heidelberg, ja, ist ja bekanntlich auch in der Nähe von Mannheim, hat Karl Benz sein Refugium gehabt, möchte ich sagen. Mhm. Und dort ist die erste Garage gebaut worden. Und die erste Garage für das erste Auto war für seine Frau. Und es ist nicht das Märchen, dass...
Okay, aber das Auto hat der Mann gebaut.
Aber nicht für den Mann.
Also die Frau durfte das
nein,
da parken.
Nein, fahren. Okay. Das war ja, man hat ja noch diese Bilder vor Augen nach dem Motto, Frauen durften nicht fahren oder ein Mann musste vorweggehen oder eine Fahne schwenken oder tröten oder Aufmerksamkeit machen.
Ja.
Das haben bekloppte Männer daraus gemacht. Aber die erste Idee war nicht, ein Mann baut ein Auto für einen Mann, sondern ein Mann hat ein Auto für seine Frau gebaut und gleichzeitig die passende Garage dazu.
Nee, was ich meine ist, gar nicht, dass Männer für Männer bauen, sondern dass Männer... in der Regel diejenigen sind, die in den Vorständen der jeweiligen Konzerne sind, die die Automobile herstellen. Und dann werden sozusagen die Autos so konzipiert, dass sie für einen Mann gut funktionieren, aber für eine Frau dann eventuell nicht, wenn es darum geht, im Schadenfall vielleicht überleben zu wollen. Das meine ich damit. Dass die auch Autos bauen, womit Frauen glücklich werden, das ist natürlich klar.
Das war der Ursprung. Aber wir kommen zurück zum Thema. Das passt vielleicht doch ganz gut. Weil Nadine identifiziert sich hier jetzt wahrscheinlich als Frau.
Ja, durchaus.
Und du machst jetzt sehr viel in der Fachwelt, in der Fachgesellschaft und versuchst ja auch dadurch Sachen zu verändern, nach vorne zu bringen. Und ich finde, man merkt auch, dass, ich sag mal, ein weiblicher Spirit ein anderer ist, als wenn jetzt Tobi und Carsten das machen. Und kommen wir nochmal zurück zu den ganzen Themen, die du hast und zurück zu dem Tierthema. Was ist der eigentliche Unterschied zwischen diesen tiergestützten Interventionen, die du verfolgst und zum Beispiel Assistenzhunden? Weil viele werden ja jetzt gesagt haben, Moment, also Tiere in der Pflege, Tiere irgendwie als Assistenz, das ist doch schon uralt. Also worüber reden wir denn hier eigentlich?
Na, so ein Assistenzhund hat ja wirklich eine sehr gesonderte Ausbildung. Und ich sage jetzt mal, also es gibt ja zum Beispiel die tiergestützte Intervention und die tiergestützte Therapie. So, davon wird immer gesprochen. Und die tiergestützte Therapie, das ist halt der Unterschied, da gibt es ein klares Ziel, was verfolgt wird. Es gibt einen Plan, es gibt eine klare Struktur. Und in der tiergestützten Therapie habe ich halt ein ausgebildetes Therapietier und in der Regel einen ausgebildeten Menschen dazu. Entweder Hundebesitzer oder was auch immer für ein Tier. Genau, und die haben dann, wie gesagt, ganz, ganz klar formulierte Ziele, die sie versuchen zu erreichen. Und die tiergestützte Intervention, da habe ich halt keine klaren Ziele. Also es können sowohl Besuchskontakte sein, als auch zum Beispiel, da was gibt es ja noch, Besuchstiere, man kann mit Tieren spazieren gehen, sowas gibt es ja. Mhm. Genau, das müssen nicht komplett ausgebildete Tiere sein. Also ich verfolge jetzt nicht das Ziel, was weiß ich, so ein Assistenzhund kann ein Blindenhund sein zum Beispiel. Oder wir hatten letztens den Fall auf Station, dass eine Patientin einen Hund mit hatte, der schlägt dann an, wenn die Patientin anfängt zu krampfen. Mhm. So, und das sind ja dann wirklich sehr speziell ausgebildete Tiere.
Oder für Diabetes, die wittern, die Unterzuckerung genau. Zum Beispiel.
Ja.
Es gibt auch meines Wissens Hunde, die auf bestimmte Herzereignisse trainiert sind. Jetzt wollen wir nicht nur über Hunde reden. Bei der tiergestützten Intervention, wir finden natürlich jetzt viel Material oder mehr über Hunde. Welche Tiere wären denn im Rahmen der Intensivtherapie noch denkbar? Was ist mit Fischen und Katzen?
Ich glaube, dass Fische wahrscheinlich sehr beruhigend wirken können für manche Menschen, wenn man die so vor so einem Aquarium setzt.
Ja.
Aber ich denke, dass ein Fisch doch relativ schwer sich da so trainieren lässt.
Und wenn es jetzt das Haustier ist.
Ich kenne mich jetzt nicht so aus in der Fischwelt.
Das Haustier Fisch könnte problemlos auf die Intensivstation kommen, wenn es jemanden glücklich macht.
Tja, das ist eine sehr gute Frage.
Wir haben es noch nicht untersucht. Was,
ich auch nicht.
Was denkst du über Katzen? Jetzt auf den Zusammenhang Intensivstation. Gerne auch du persönlich, aber.
Ja, ich glaube auch, dass Katzen so ein bisschen schwieriger zu trainieren, also nicht ein bisschen schwieriger, deutlich schwieriger zu trainieren sind. Also ich weiß nicht, wie geeignet eine Katze als Besuchstier quasi auf einer Intensivstation ist.
Gar nicht.
Denke ich auch.
Ja. Aber nicht wegen dem Training, sondern wegen dem Keimspektrum.
Bei einer Katze?
Ja.
Ist das so?
Der gefährlichste Biss in Deutschland ist ein Katzenbiss. Und der ist auch am weitesten unterschätzt,
wenn die beißt.
Genau. Und dieses Keimspektrum im Mund ist irrsinnig schwer zu kontrollieren. Und das sind sehr spitze Zähne. Jetzt kann man natürlich sagen, ein Hund könnte zur Not einen Maulkorb haben. Ich weiß gar nicht, ob es einen Maulkorb für Katzen gibt.
Habe ich mich gerade auch gefragt.
Tatsächlich ist aber so, dass von der hygienischen Seite, und da möchte ich gleich auch nochmal hin, ein Hund ist unkomplizierter als eine Katze. Und nach dem Hund kommt das Pferd. Und deswegen gibt es in Ländern ja auch Ponys auf Intensivstationen. Und wer es nicht glaubt, ich suche es gerne raus, lieber Christian, es gibt ein YouTube-Video über eine Klinik in England. Ich glaube, die habe ich es auch schon mal gezeigt, Nadine. Wo ein Pferd eigenständig ohne menschliche Begleitung durch das Krankenhaus schlendert und sich aussucht, wer die Zuwendung von dem Pferd bekommt. Das Pferd fährt auch selber Fahrstuhl.
Ja, ist schön. Also finde ich auch gut, dass Pferde auch die Autonomie erleben dürfen, wie wir Menschen.
Ja.
Finde ich gut.
Aber um zu der Hygiene zu kommen, das war doch mit Sicherheit sofort so das Riesenthema, weil du hast ja vorhin gesagt, dein erster Kontakt war ja, ne, der Hund durfte natürlich nicht auf die Intensivstation, ihr habt es anders geregelt. Ich habe jetzt Uwe Janssens im Ohr, der sagt, naja, also Hunde müssen den Impfstatus nachweisen, Menschen müssen das nicht. Das findet er auch ungerecht. Also das muss man sich ja auch mal überlegen. Also der menschliche Besucher wird eigentlich nicht gescreent. Wir lassen ihn natürlich nicht rein, wenn ihm die grüne Soße aus der Nase läuft oder er offensichtlich infektiös ist. Und wenn jemand frisch von der Baustelle kommt und sich nicht gereinigt hat, dann gehen wir mit ihm ans Waschbecken, keine Frage. Alles das kann man mit einem Hund auch machen. Oder sehe ich das falsch?
Nee, ich glaube, das siehst du richtig. Also was wichtig ist, wenn man ein solches Projekt machen möchte in der Klinik, ist, glaube ich, dass ich ein ganz, ganz klares Konzept habe. Dass ich ein ganz klares Konzept habe mit einer sogenannten Wenn-Dann-Strategie. Mhm. Bedeutet, ich muss schauen, okay, welche Impfungen braucht der Hund? Machen wir Abstriche? Ja, nein. Was sagt die Hygiene? Was empfiehlt die uns? Ich muss erstmal überlegen, wer sind denn eigentlich meine Stakeholder? Wer muss in dieses Projekt mit rein? Und da ist natürlich die Hygiene an oberster Front. Die müssen mit rein. Es gibt ein total schönes Paper von der englischen oder britischen Society of Intensive Care. Die haben 2020 eine Art Leitlinie oder Empfehlung sagen wir dazu, rausgebracht. Und die haben dann auch ganz klar geschrieben, also die haben so einen Teil mit den Hygieneaspekten rausgebracht. Und da steht wirklich ganz klar drin, wenn der Hund geimpft wird, je nach Impfung, da war ein Tag, zwei Tage nicht teilnehmen an der Therapie. Wenn rauskommt, dass nach dem Kontakt ein Patient doch positiv zum Beispiel ist, also jetzt nicht durch den Hund, sondern positiv war, der Abstrich ist jetzt 3 Stunden nach Hundebesuch da, dann muss der Besitzer und der Hund informiert werden. Man muss eine Woche kriegen, den Besuchsstopp, man muss Untersuchungen machen, gegebenenfalls mit Sanierungen anfangen etc. Also die haben das total gut strukturiert, die haben einen ganz guten Plan. Aber ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass man einfach wirklich den gesunden Menschenverstand anschaltet und eine ordentliche Händedesinfektion macht. Und zwar vorher und nachher, bevor der Hund kommt und nachdem der Hund kommt. Weil das Problem ist, glaube ich, dass es nicht immer safe ist, dass der Hund der Überträger ist, sondern wir den manchmal zum Überträger machen, ja, indem wir zum Beispiel Kontaktflächen nicht reinigen. Mhm. Wir denken daran, eine Kontaktfläche zu reinigen, wenn der Hund da war. Und wir denken auch daran, uns dann die Hände zu waschen, nachdem der Hund da war. Aber das Ganze auch schon vorher zu machen, das ist, glaube ich, wichtig.
Wobei ich es natürlich auch ein bisschen interessant finde. Es erinnert mich an das Thema mit den Kindern als Besucher. Das machen wir jetzt seit 10, 12 Jahren. Maria hat sich da ja wahnsinnig reingearbeitet mit Peter. Damals mein ehemaliger Mitarbeiter Damian hatte das auch so auf dem Schirm. Und Hygiene wurde immer so nach vorne gestellt. Natürlich ist Hygiene wichtig. Also da mich bitte jetzt richtig verstehen. Ich habe aber zum Beispiel bei den Kindern etwas nicht verstanden, was ich auch bei den Tieren jetzt nicht verstehe. Wenn das Kind infektiös ist und kurz vor der Tür mit Mama noch gekuschelt hat und der ganze Rotz an Mama dran ist und Mama kommt auf die Intensivstation und besucht ihren Ehemann und umarmt ihn und sonst was, wie du gerade gesagt hast, wir haben viele Sachen, wo wir da nicht drauf geachtet haben, dann habe ich dort auch eine Kontaktübertragung. Und ähnlich ist es ja mit Tieren, ne? Also wenn in der Familie ein enger Tierkontakt ist und das Tier wirklich zur Familie gehört, dann ist natürlich die Intensivstation jetzt nicht das Wohnzimmer, aber es ist alles an den anderen Menschen dran, die wir auch reinlassen. Und wir haben gelernt über die Jahre, dass wir, wie du gesagt hast, die richtige Händedesinfektion brauchen. Wir brauchen ein Einschalten des Gehirns, dass wir überlegen, wann wir was machen, wann was möglich ist. Wir müssen aber gar nicht so viel Angst haben. Also vor 30 Jahren war es ja so auf Intensivstation, du musstest immer im Vollschutz rein, mit Schonern über den Schuhen, mit einem langen Kittel, mit einer Haube, mit einer Maske. Mhm. Und wir haben festgestellt, das brauchen wir alles gar nicht, wenn wir die Basishygiene einhalten. Und ich glaube, das wird bei den Tieren, wenn man es wirklich untersucht, ähnlich rauskommen. Und wir werden dann ähnlich unaufgeregt damit umgehen können. Ich glaube aber, und da wird mich deine Einschätzung interessieren, die größte Barriere ist nicht die Hygiene, sondern das Team, in dem ich was Neues integrieren möchte, weil da werden doch sofort die Hälfte sagen, das haben wir noch nie so gemacht.
Ja, also ich gebe dir normalerweise recht. Interessanterweise, wenn man beim Thema Tier, ist das nochmal anders, weil alle sind irgendwie so ein großer Tierfreund, habe ich den Eindruck. Und ich
mehr als Kinderfreunde?
Also, wenn ich sage, sollen wir mal versuchen, so einen Hund auf Station zu bringen oder zumindest den Hund aufs Gelände kommen zu lassen, damit der Patient, die Patientin zu dem eigenen Tier kann, da machen die sich alle nicht so große Sorgen wie um das 11-jährige Kind, was plötzlich auf eine Intensivstation soll. Da scheinen die Menschen offen dafür zu sein und das auch wirklich in unterschiedlichen Kliniken. Also durch die Zeitarbeit habe ich ja unterschiedliche Kliniken kennengelernt, aber was interessant ist, ist, dass sehr, sehr viele dem Konzept tiergestützte Intervention echt offen gegenüberstehen. Zumindest die Leute, die in der direkten Patientinnenversorgung sind.
Das ist spannend. Christian, wie siehst du das denn eigentlich? Also von meiner lieben Mami, die ist Altenpflegerin, also jetzt in Rente, weiß ich, dass es in den Altenheimen selten ein Thema war, wenn Tiere zu Besuch gekommen sind. Stimmt das?
Ja, also ich wundere mich auch gerade, wo Nadine das so sagt, warum es da eigentlich nie Widerstand gibt. Sonst gibt es ja eigentlich Widerstand bei jedem Furz. Wahrscheinlich, weil die Arbeit jemand anders macht. Also in diesem Fall ja wahrscheinlich dann das Tier. Klar, außer das Pferd, das läuft natürlich komplett allein. Aber man kann ja nicht bei jedem Tier voraussetzen. Ja, in der Langzeitpflege ist es genauso. Also da findet das, glaube ich, auch viel häufiger statt. Was aber, glaube ich, daran liegt, dass das vielmehr das Zuhause der Menschen ist und dann vielleicht auch eher toleriert wird. Ich war mal, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, beim therapeutischen Reiten. Wir sind natürlich außerhalb gefahren. Aber auch da gab es die Möglichkeit, dass Hunde kamen, war ich aber nicht so involviert, aber gab es auch, ja.
Aber ich glaube, die Arbeit ist schon auch im Team anzusehen, weil wenn der Patient, die Patientin, die dort auf der Intensivstation ist, vielleicht intubiert beatmet hoffentlich so weit ansprechbar, dass wir ein RAS von minus 2 haben und die Augen geöffnet werden, dann braucht das Tier, die Besucher, die Begleitung durch die Pflegefachpersonen. Die kann ich ja nicht alleine lassen, oder Nadine?
Genau, und also man muss ja auch einiges vorbereiten. Ne? Ich muss erstmal schauen, okay, was habe ich hier für einen Patienten? Hat der welche Infusionen laufen? Was läuft da alles? Was kann ab? Wie beim Transport oder wie bei der Mobilisation? Was kann jetzt gerade alles abgemacht werden, damit wir möglichst wenig Kabel haben? Wie compliant ist der Patient? Kann der an die Bettkante sitzen? Kann der beispielsweise einen Ball werfen oder fahre ich mit dem Patienten runter? Also das ist schon eine ordentliche Arbeit, glaube ich, fürs Team. Aber interessanterweise, wie gesagt, in unterschiedlichen Teamkonstellationen, in unterschiedlichen Städten habe ich immer wieder erfahren, dass das sehr, trotzdem sehr positiv ist. Also, dass sie das auch spannend finden. Das Team findet das spannend. Das Team reagiert ja auch selber in der Regel positiv auf den Hund, wenn jetzt nicht gerade natürlich jemand dabei ist, der Angst vor Hunden hat.
Da gehe ich gleich drauf ein. Chris hat gerade noch Luft geholt und wollte noch korrigieren, wie er das meinte, wer die andere Arbeit macht.
Naja, ist schon klar, dass natürlich andere Menschen daran beteiligt sind. Also, aber ich finde es eigentlich, also ich habe jetzt auch keine Erklärung dafür, aber ich habe auch das Gefühl, dass es einfach mehr toleriert wird, warum auch immer. Also, wenn du sagst, wir arbeiten morgen nach einem anderen Schema, dann wird man da mehr zu diskutieren haben, als wenn du sagst, morgen kommt ein Hund und wir wollen das mal ausprobieren. Warum auch immer, weiß ich auch nicht.
Auch das alles Forschungsansätze, Wahnsinns-Masterarbeitsthemen, einschließlich Entwicklung eines Handlungsleitfadens und eines Konzeptes. Ich möchte ja keinen Floh ins Ohr setzen. Doch, vielleicht schon. Aber wir gucken mal. Jetzt, aber hast du es gerade gesagt, jetzt finden manche vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen Tiere nicht super, haben vielleicht auch eine Phobie, sind auch im Team in der Frühschicht, wo du das vorhast. Was ist jetzt wichtiger, dass das Tier auf die Intensivstation kommt, dass der Mitarbeiter geschützt wird? Wie gehen wir damit um?
Naja, also wie gesagt, wir haben jetzt noch kein richtiges, wirkliches Konzept in Deutschland. Aber wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt, kann ich natürlich jetzt nicht so ein Tier auf Station holen, wenn drei meiner Kolleginnen panische Angst vor Hunden haben. Da ist, glaube ich, keinem mitgeholfen. Man muss schon gut gucken, wann ist es möglich, an welchen Zeiten ist es möglich. Wer ist überhaupt ein passender Kandidat, eine passende Kandidatin für so einen Tierbesuch etc.? Also das muss schon stimmig sein und zwar rundum.
Und kann man Tiere auf diesen Besuch vorbereiten? Weil bei den Kindern haben wir ja kindgerechtes Infomaterial. Wir haben Broschüren, wir haben Bücher, wir haben alles Mögliche zum Zeigen. Wir haben eine einfache Sprache. Ich kann ja schlecht einen Hund vorher auf eine Probe intensiv geben, um zu schauen, wie reagiert er. Und es ist ja die unbekannte Umgebung, unbekannte Menschen, unbekannte Gerüche, Geräusche, das macht ja auch was mit dem Tier.
Total. Ja, da empfehlen die Briten ganz klar, dass man eine Art Simulationstraining mit dem Hund macht. Was die Kolleginnen in Freiburg gemacht haben, ist, dass die ein Patientenzimmer genommen haben, was leer war, was glaube ich auch gar nicht mehr Patientenzimmer wirklich war, haben dort einfach Infusomaten etc. hingestellt und die auch mal piepen lassen. Eine Kollegin hat sich ins Bett gelegt, die haben so ein paar Schläuche dran gemacht. Also sie haben so versucht, das so ein bisschen nachzustellen, um einfach mal zu schauen, okay, wie verhält sich der Hund? Wird er unruhig, wird er nervös oder gewöhnt er sich dran?
Und ich glaube auch, diese Interaktion mit den Tieren heißt auch Interaktion mit den Angehörigen, mit dem Besitzer. Christian hat ja auch so seine Hundeerfahrung, wie ich aus der Vergangenheit weiß. Die Frau mit dem Fahrrad.
Ja, aber ich habe auch einen eigenen Hund gehabt. Also ich habe auch tiefergehende.
Okay. Und findest du jetzt Hunde oder Katzen besser?
Ich jetzt oder Nadine?
Nee, du.
Ich mag beides. Ganz kurios, ne? Man trifft ja entweder oder. Ich mag Hunde, wobei ich nie wieder einen Hund haben werde wahrscheinlich. Vielleicht im Alter, wenn mir langweilig ist, aber es ist unfassbar viel Arbeit, wenn man das wirklich ernst meint. Und eine Katze finde ich insofern toll, weil sie einfach macht, was sie will. Und wenn man sie einfach nur beobachtet, denkt man sich, warum überlebst du eigentlich? Also weiß ich nicht, wie sie einfach in der Steckdose starrt, stundenlang. Und was, warum? Das finde ich eigentlich schön, dass man sich an so Kleinigkeiten bei Katzen erfreuen kann. Wir hatten auch Katzen früher und ich finde Katzen sehr viel charakteristischer als Hunde. Also Hunde kannst du halt erziehen, Katzen...
Die erziehen
zeigen dir den Mittelfinger. So.
Katzen erziehen den Besitzer. Ich weiß nicht, Nadine, hast du Tiere?
Nee, leider nicht. Also wir hatten früher Hunde. Mhm. Ich bin damit groß geworden, aber ich habe selber keinen.
Und okay, jetzt sind wir hier drei, die mit Tieren groß geworden sind. Das trifft auch auf mich zu. Wie kann man jetzt aber in einem Team zum Beispiel die Bereitschaft haben, sich in diese Richtung zu bewegen, um anderen Leuten auch beizubringen, erkenne, ob das Tier dafür geeignet ist, erkenne, ob das Tier gestresst ist, erkenne, ob das das Problem ist, weil das müsste ja auch in so ein Implementierungs-Schulungskonzept mit rein. Und wenn du mit Tieren nicht groß geworden bist, ist ja, auch wenn du keine Kinder hast, kannst du manche Sachen ja nicht nachvollziehen. Wie machen wir das?
Also selbst wenn ich mit Tieren groß geworden bin, kenne ich ja nicht jedes Tier. Das heißt, das Tier, was kommt, da muss irgendjemand dabei sein, der dieses Tier kennt.
Guter Punkt.
Sprich, wenn es wirklich ein Therapietier ist, muss der Trainer in dem Fall, der Besitzer, mitkommen und den Hund einschätzen können und frühzeitig wissen, okay, jetzt wird es hier gerade stressig für den Hund, jetzt müssen wir den rausholen. Mhm. Das ist schon wichtig.
Und mit so ein bisschen Blick in die Zukunft, was müsste deiner Meinung nach passieren, dass jetzt mehr Kliniken neugierig werden? Weil du hältst Vorträge, wir haben Positionspapier, wir haben jetzt diesen Podcast, wir erreichen aber nicht 1,7 Millionen Pflegende und 1738 Krankenhäuser. Wie kriegt man diesen Stein ins Rollen, dass mehr Leute sagen, das ist ein Thema für uns?
Tja, das ist eine sehr gute Frage, Carsten, wenn wir das mal wüssten. Was sehr schön ist, dass es ein interprofessionelles Thema ist, dass viele Berufsgruppen da sehr engagiert sind. Das ist ja schon mal positiv und vereinfacht vieles, glaube ich. Was wir brauchen, sind wahrscheinlich ganz klare Konzepte und Strukturen und auf jeden Fall mehr Forschung, die sagt, hey, das ist sicher, das ist machbar unter den und den Voraussetzungen. Und es bringt einen Vorteil. Das ist wie mit allem. Ich meine, vor 15 Jahren hätten wir wahrscheinlich keinen an der ECMO hingesetzt, bis irgendwelche Leute das einfach mal untersucht haben. Hey, das bringt einen Vorteil für die Leute, wenn die frühzeitig mobilisiert werden. So, und jetzt müssen wir das einfach mal mit den Tieren machen.
Mhm. Das kann aber dann auch dazu führen, dass man vielleicht auch zu Recht sagt, wir sind unterbesetzt, wir haben andere Themen, wir haben die Lebensrettung im Vordergrund, die Technik. Vielleicht ist es auch, ich sage jetzt mal, Angst, Stress. Ich meine, es ist Intensivstation ist ja jetzt kein Wohlfühlort. Und auch wenn wir uns wünschen würden, dass das ein Krankenhaus eher einen Hotelcharakter hat oder auch Intensivstationen, wenn sie neu gebaut werden, menschenfreundlicher sind für die, die dort arbeiten und die, die dort versorgt werden, kann man doch auch zu Recht sagen, naja, wir haben doch im Moment auch wichtig anderes zu tun und drängende Themen. Oder würdest du sagen, naja, auch dieses Thema ist genauso wichtig wie alles andere, was wir gerade behandeln? Oder gibt es dann Ranking?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass es dann Ranking gibt. Ich glaube, die tiergestützte Intervention ist eine hervorragende Möglichkeit, Patientinnen in dem Aufenthalt zu unterstützen. Das ist eine ergänzende Therapie, wenn man so möchte, aber keine Alternative für irgendwas anderes. Ich glaube, wir müssen das Team darauf vorbereiten. Was wichtig ist, ist, wenn wir so eine tiergestützte Intervention in dem Moment, wo jemand tatsächlich auf eine Station kommen würde mit einem Hund, darf diese Person natürlich nicht gleichzeitig noch 2 bis 3 Patientinnen versorgen müssen. Das muss abgekapselt werden. Und im Bestfall, so wie in Freiburg, ist das halt eine Pflegefachperson, die gleichzeitig aber auch, ich glaube, an 1 oder 2 Tagen die Woche für 1,5 Stunden, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, mit dem Hund kommt, mit ihrem Hund, den sie selber ausgebildet hat. Und das ist natürlich dann gut, das ist dann on top. Mhm. Und dadurch haben die anderen nicht so viel Stress, als wenn sie jetzt noch den ganzen Patienten vorbereiten müssen, alles abkabeln müssen, den Patienten vielleicht mobilisieren müssen etc. Und am besten noch mit dem Hund raus. Also das muss natürlich gut geplant sein und wirklich on top.
Kannst du dir vorstellen, dass so Situationen sich auch mal hochschaukeln können? Also dass jemand unbedingt möchte, sein Tier möchte rein, das Team ist am Blocken und ein Wort gibt das andere, es wird lauter und vielleicht eskaliert dann die Situation oder sind alle Tierbesitzer so freundlich, dass wir das ausschließen können?
Du meinst jetzt, dass ein Patient unbedingt sein Tier sehen will und dann
ja.
wütend wird,
wenn
es nicht...
Oder auch, dass die Angehörigen das unbedingt wollen, ja. dass jemand rein ist und die Teams sagen, nee, das machen wir nicht.
Also wie ich das erlebt habe in der Vergangenheit, ist es eher so, dass die sehr überrascht sind, wenn die überhaupt die Möglichkeit bekommen. Das ist nie, also die, das wird nicht vorausgesetzt, sondern Angehörige und Patientinnen sind eher überrascht, wenn man sagt, vielleicht kann der Hund ja mal draußen vorbeikommen. Wir gehen dann alle gemeinsam raus und sie treffen auf den Hund.
Und die Tiere haben ja diesen positiven Einfluss, Stress zu reduzieren und auf den Hormonhaushalt einzuwirken. Also wir haben eine Cortisolreduktion, wir aktivieren Oxytocin, also was ja das Bindungshormon ist. ist dann der Einsatz von Tieren nicht auch eine, ich sag mal, beruhigende und vielleicht sogar deeskalierende Maßnahme, wenn sowieso die Stimmung ein bisschen kribbelig ist?
Absolut. Ich glaube, ja. Ich hatte vor einiger Zeit, vor längerer Zeit einen Patienten, da konnten wir kaum Kontakt zu aufbauen. Der war sehr in sich gekehrt und hat auch alles abgelehnt, war aber Hundebesitzer. Und dann kam irgendwann mal im Team die Idee auf, okay, wir haben einen Therapiehund in der Klinik, den holen wir jetzt einfach mal und mal schauen, was passiert. Das wurde dann auch draußen gemacht und das war ein totaler Eisbrecher, dieser Kontakt zu dem Hund. Das waren 10, 15 Minuten. Es war auch gar nichts Wildes. Es ist gar nichts Wildes passiert. Der Hund saß da einfach nur und der Patient hat ihn zweimal gestreichelt. Aber danach war die Stimmung des Patienten besser. Er wurde offener uns gegenüber. Das war schon schön mit anzusehen. Also es kann ein Eisbrecher sein, so ein Tier, ne? Und auch eben deeskalierend wirken.
Und eins deiner anderen Themen, mit denen du dich befasst hast, und jetzt machen wir wieder einen wilden Sprung, ist Gewalt in der Pflege. Jetzt frage ich mich natürlich, jetzt haben wir über Tiere gesprochen und es ist schön. Und irgendwie ist Tieren gegenüber eine andere Offenheit als Kindern, wie wir festgestellt haben. Teams scheinen auch in der Lage zu sein, hier Veränderungen wahrzunehmen. Auf der anderen Seite haben wir das andere Thema, dass wir immer mehr, ich sag mal, Stress haben, Gewalt von Pflegenden gegen Zupflegende, dass aber auch die Bevölkerung, zum Beispiel Notaufnahmen und so weiter. Siehst du da, ich sag jetzt mal so Parallelwelten oder ist das alles Abbild der Gesellschaft? Oder wie siehst du Gewalt in der Pflege im Krankenhaus?
Was ich so wahrnehme, ist, dass Gewalt gar nicht immer als Gewalt erkannt wird. Viele in der Klinik erkennen Gewalt oder benennen Gewalt erst dann, wenn es wirklich körperlich wird. Aber diese Gewalt, diese verbale, die es auch häufig gibt, dass irgendwelche gemeinen Worte gesagt werden, dass Drohungen geäußert werden etc., das nimmt man ja oftmals gar nicht so wahr. Und ich glaube, da müssen wir irgendwie alle aufmerksamer werden, dass das auch schon ein Zeichen von Gewalt ist. Also dass es nicht nur die körperliche Gewalt gibt, sondern auch eben, dass man durch Worte Gewalt auslösen kann.
Oder durch Tatsachen. Also wir üben als Krankenhaus, als Intensivstation ja auch eine Gewalt aus, eine Macht, indem wir zum Beispiel Beschränkungen haben in den Besuchszeiten, dass wir unwirkliche Warteräume haben, dass wir Leute da außen vor lassen. Und das macht dann ja auch schon mal was mit den Personen. Ich glaube, so der erste Schritt ist, wir hatten das in der Folge mit Matthias so schön, sei Mensch, um menschlich zu pflegen, Medizin zu machen. Und ich glaube, das könnte schon ganz viel Druck aus dem System nehmen.
Voll.
Trotzdem haben wir ein Thema, was sich da entwickelt. Ist das auch etwas, was du weiterverfolgen wirst in deinem bunten Blumenstrauß von ECMO, Frühmobilisation, Tiere, Gender und jetzt Gewalt? Und was wir dagegen tun?
Ja, ist auf jeden Fall ein großes, extrem wichtiges Thema und spannendes Thema. Ob ich es jetzt wirklich selber weiterverfolge, kann ich nicht sagen, weil man schon den Eindruck hat, also Gewalt kommt ja deutlich mehr in Notaufnahmen vor, in Rettungsstellen. Mhm. Und eher weniger auf Intensivstationen. Hat man zumindest den Eindruck, glauben wir. Vielleicht werden wir bald eines Besseren belehrt, ich weiß es nicht.
Ich glaube, dass mit allem Respekt allen da draußen gegenüber, und ich meine das gar nicht anklagend, auf der Intensivstation, wenn jemand seine Zugänge hat, dann wird auch schon mal eher mit der weißen Bubomilch für Ruhe gesorgt, wo man es vielleicht nicht sollte. Häufig ist es nötig, keine Frage. Es werden auch andere Interventionen durchgeführt und in dem Erstkontakt, sowohl Rettungsdienst als auch Notaufnahme, also abgesehen davon, dass es dann vielleicht so, ich sag mal, diese Situation ist, jetzt gerade ist was akut, hat man auch wenig Möglichkeiten, da medikamentös sofort einzugreifen. Und dann wird es halt auch mal körperlich.
Ich habe das jetzt gerade die ganze Zeit andersrum gesehen. Ich habe es jetzt gar nicht von uns aus gesehen, sondern tatsächlich eher, dass wir Gewalt erfahren.
Also ja, das ist so in der Notaufnahme, wir erfahren Gewalt, aber tatsächlich ist das auch ein Thema und in der Pflegekammer NRW befassen wir uns damit, da wird es jetzt auch ein paar Papiere zu geben und Aufnahmen, auch das medizinische Personal übt Gewalt aus und das sind vermeintliche Kleinigkeiten wie die Freundschaftsbänder beim Wachwerden, wie die gerade erwähnte weiße Bubomilch und halt immer in dieser Gratwanderung von wann ist es eine notwendige Intervention, wann ist es eine notwendige Symptomkontrolle, wann ist es ein notwendiger Schutz und wann ist es eigentlich das Ausüben einer Machtposition. Und es ist tatsächlich so, und ich habe das auch in meinen Workshops, in meinen Seminaren, zum Beispiel beim Thema Delir, dass Pflegende dann hilflos sind und alleingelassen werden. Also die sagen, ich habe hier jemanden, der ist total agitiert, der dreht mir nachts hier den Hubschrauber durch, ich habe 25 Leute zu versorgen, der bindet mich, ich kann die anderen nicht haben. Und jetzt können die auf der Normalstation nicht einfach, weißt du, Bubu-Milch spritzen und haben dann aber die Möglichkeit zum Beispiel Womex rauszuholen. Und wenn man zwei Ampullen Womex sehr schnell gibt, hat man auch für Ruhe gesorgt. Und das ist auf der einen Seite vielleicht menschlich noch nachvollziehbar. Es ist natürlich nicht in Ordnung. Es ist eine Grenzüberschreitung, weil einfach in dem Moment, in der Situation der ärztliche Dienst in der Notaufnahme gebunden war, nicht kommen konnte oder kommen wollte, will ich jetzt nicht sagen. Aber das sind auch Situationen, wo man Gewalt ausübt, ne? Oder wenn jemand anfängt, und das ist ja auch gar nicht mal so selten, also natürlich kennen das weibliche Pflegende vielleicht viel mehr, ne? Dass bestimmte Griffe von auch jetzt mal älteren Männern gerade bei der Körperpflege stattfinden. Umgekehrt ist es aber auch so, ich habe auch schon häufig gesehen, dass einfach dieser Frust, wenn der sich hochschaukelt und hochkocht, dass dann auch mal Pflegende härter zufassen und das auch bewusst machen. Also das ist keine Einbahnstraße mit der Gewalt. Ist aber ein Thema für sich und da möchte ich auch einfach neugierig machen. Wir machen jetzt keine Gewaltfolge, aber wir haben demnächst eine Folge mit einem unheimlich spannenden Kollegen aus der Notaufnahme, Christian, wo man versucht hat, ihn anzugehen. Jetzt möchte ich da nicht zu weit vorgreifen. Das ist für ihn gut ausgegangen an der Stelle und warum und wieso, das können wir uns da mal reinhören. Kommen wir nochmal zurück, bevor wir hier den Deckel drauf machen, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Ich könnte stundenlang mit dir reden, Nadine. Gibt es wichtige Aspekte, die du noch loswerden wolltest, die noch in deinem Kopf, in deinem Herzen drin sind, die ich noch nicht aus dir rausgelockt habe in diesem Gespräch?
Nein, aber ich kann nur sagen, dass ich mir wünschen würde, dass wirklich Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen offen dem Thema tiergestützte Intervention sind, dass man vielleicht die Angst davor verliert, sich damit beschäftigt, ein gutes Konzept, ein rundes Konzept erarbeitet mit den ganzen Stakeholdern. Und ich glaube, dann ist es echt eine gute Sache und zwar für uns alle.
Mhm. Und hat die Profession Pflege genug Raum, sich da selber zu verwirklichen und das in die Hand zu nehmen?
Ich glaube, das muss interprofessionell und interdisziplinär laufen.
Und deswegen machen wir es bei uns in der Fachgesellschaft. Da läuft das ja ganz gut.
Ja, definitiv.
Ja. Christian, haben wir schlimme Worte gesagt?
Nee, mir ist jetzt nichts aufgefallen.
Dann ist doch gut. Dann sind wir am Ende eines wundervoll konstruktiven Gespräches. Liebe Nadine, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Ich danke auch für dein Engagement, für diesen bunten Blumenstrauß. Ich bin sehr gespannt, was du davon rauspicken wirst für die Masterarbeit. Und vielleicht setze ich nochmal diesen Floh ins Ohr. Mach was, was andere noch nicht gemacht haben. Damit kann man auch wunderbar promovieren.
Oh Gott. Ja, ich überlege mal.
Ich glaube, du hast es auch mal gesagt. Jedes Mal, wenn man auf mich trifft, hat man einen neuen Arbeitsauftrag.
Ja, ist wirklich so. Ganz viele.
Ganz, ganz viele. In dem Sinne, ich wünsche allen da draußen einen wundervollen Resttag, Restmorgen, Restabend, wann und wo auch immer ihr uns zuhört. Habt nette Menschen um euch rum, passt auf euch auf, bleibt gesund und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.